Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Wartungsfenster-Podcast. Ich bin die Claudia und mit dabei
der Patrick. Hallo.
Hallo.
Da sind wir wieder mit der Folge 5. Gut erholt, also zumindest ich bin gut erholt aus dem Urlaub.
Du bist gut erholt aus dem Urlaub.
Du hast die erste Woche, glaube ich, schon wieder hinter dir, oder?
Ich hab schon mehrere Wochen wieder hinter mir, aber...
Du bist schon wieder urlaubsfrei.
Ich war nicht im Urlaub, das wollte ich damit nochmal unterstrichen haben letzte Woche.
Okay. Apropos letzte Woche, wir müssen da tatsächlich was aufräumen. Und zwar habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge sehr vollmundig dich mit der Mistress begrüßt. Und ich glaube, das haben wir nachher nicht mehr aufgelöst. Mhm. Jetzt müssen wir mal erklären, was das mit der Mistress auf sich hat. Und ich glaube, das geht zurück auf einen MCSE, den du mal gemacht hast.
Ja, genau. Microsoft hatte eine ganze Weile lang die Angewohnheit, da wo bei dir zum Beispiel Mr. Patrick der Listen steht, bei weiblichen zertifizierten Menschen Mistress Claudia Kühn stehen zu haben. Und wenn man das hier so an der Wand hängen sieht, dann...
Genau.
Sieht das ein bisschen komisch aus,
wir hatten als ob
die Kollegen Angst haben müssen vor mir.
Wir hatten das natürlich im Showroom hängen und es begab sich dann auch mal, dass einer unserer Azubis mal fragte, was es damit auf sich hat, und ich habe dann nur so gesagt, ja, also den Namen hat sie nicht ohne Grund, dann bin ich einfach gegangen. Nein, also keine Sorge, also bevor wir hier wieder Ärger kriegen, wir behandeln alle Azubis gut, aber wir haben Ärger bekommen. Denn wir haben einen kritischen Kommentar von Thomas bekommen, auf den hatte ich dann auch direkt geantwortet. Wir machen uns über Kunden lustig. Das kann ich natürlich so nicht stehen lassen. Sollte das so angekommen sein, dann tut uns das leid, denn das ist tatsächlich nicht unsere Intention, dass wir uns jetzt hier öffentlich und für alle nachhörbar über unsere Kunden lustig machen, weil so lustig ist unser Job nicht, auch wenn wir versuchen, ihn mit viel Humor und Sarkasmus zu nehmen. Nein, also wenn das so angekommen ist, dann tut uns das leid und Thomas hat das leider nicht ganz ausgeführt, aber wir vermuten, dass das auf unsere letzte Folge mit dem Schwurbel zurückzuführen ist, weil wir hatten da ja so ein paar Schwurbelsachen mal aufgegriffen.
Mhm. Ja, wir haben zitiert Dinge, die wir gehört haben während unseres Jobs, wie beispielsweise Firewall, warum, ich habe doch einen Virenscanner. Im Allgemeinen sind das Dinge, die wir entweder von mehreren Leuten schon so gehört haben und die uns dann jedes Mal schockiert haben. Es ist also nie irgendwie im Hinterkopf ein bestimmter Kunde gewesen oder dergleichen. Oder aber,
was sogar viel
fast noch, ja, viel schlimmer und eigentlich auch fast noch sehr viel häufiger. Wir haben dann mitbekommen, bei Kunden wie andere Dienstleister, Berater Dinge erzählt haben, die schlichtweg nicht stimmen. Und da fühlen wir uns dann auch, ja, wo
genötigt, das richtig zu stellen.
Genau.
Nein, also da, zumindest ich für meinen Teil, ich bin dafür bekannt und vielleicht auch ein bisschen dafür berüchtigt, bei Kunden immer sehr ehrlich zu sein, weil ich glaube, es ist ähnlich wie mit diesem anderen Schwurbel, mit dem wir so in Telegram-Gruppen oder so mal zu tun haben. Wenn keiner da ist, der aufsteht und sagt, das ist Blödsinn, dann manifestiert sich sowas. Und das kann auch in der IT tatsächlich zum Problem werden. Wir kommen später in der Folge nochmal dazu. Und wir haben natürlich, und vielleicht kommt dieser Eindruck, dass wir uns über unsere Kunden lustig machen. Ich weise das nochmal ganz ausdrücklich zurück. Auch daher, dass das Wissen, was wir haben, schlicht und ergreifend anders gelagert ist. Weil typischerweise reden wir ja, wenn wir mit unseren Kunden, mit unseren Partnern zusammenarbeiten, reden wir ja auf der anderen Seite mit einer internen IT und selten mit dem, was man allgemeinhin als Dienstleister bezeichnen würde. Das heißt natürlich auch, dass viele unserer Kunden und deren Administratoren eher Generalisten sind und eben nicht wie wir in einem sehr kleinen Bereich der IT Spezialisten sind. Das führt natürlich auch dazu, dass halt diese Generalisten und Allrounder ein sehr breites Wissen haben, sicherlich auch in größtenteils viel breiteres Wissen, als ich es habe. Da ist ja auch ganz, ganz häufig dann Branchenwissen dabei. Auch zum Beispiel jetzt in meinem konkreten Fall viel mehr wissen, was zum Beispiel Client-Administration angeht. Also, ne, wenn ihr irgendwas administriert haben wollt, dann bin ich definitiv der Falsche dafür. Ne? Ich kann solche Dinge designen und kann sie hochziehen und ich kann sie auch in gewissem Maße bei Infrastruktur betreiben, aber ich bin halt eben kein Admin oder so. Und diese Leute haben halt eben auch einen anderen Zugang zu dem Wissen. Es ist breiter, es geht halt nicht so in die Tiefe und Das, da wirkt das ein oder andere, wo wir so ganz elegant drüber weggehen, ja, ist ja alles ganz easy natürlich, vielleicht auch ein bisschen überheblich. Der ein oder andere mag das aus dem Studium kennen, ne, wenn der Mathe-Prof die Tafel voll geschmiert hat und sagte so, ne, damit womit Sie sich jetzt im Abi beschäftigt haben, beschäftigen wir uns am ersten Tag. Nein, also bitte, nein. Seht das hier mit Humor. Es ist alles entspannt und wir machen uns nicht über jemanden lustig. Und wenn das so angekommen ist, dann tut uns das leid, weil das ist definitiv nicht unsere Intention.
Auf jeden Fall. Kurzer Nachsatz noch. Wie oft habe ich beispielsweise dann auch von jemandem, der in der Administration arbeitet, von der Serverumgebung Dinge gehört, die er von jemand anders im Hörensagen gehört hat und dann eben als gegeben hinnimmt. Und auch da kann ich mich dann selten zurückhalten, wenn das wirklich so Unsinn ist, wie ich muss meinen SQL-Server unbedingt als Netzwerkdienst ausführen oder so. Das genau, als Beispiel genannt, aber auch von meiner Seite natürlich, wenn das so geklungen haben sollte, wenn es so angekommen ist, dann tut uns das natürlich leid.
Genau, aber das damit... ich hoffe, wir konnten das damit aus dem Weg räumen. So, während ich ja eine entspannte Woche Urlaub hatte mit viel Sonnenschein und Schoko-Ostereier in sengender Hitze suchen, durftest du dich ein bisschen mit kaputten DCs beschäftigen.
Oh ja, mehr als, also überdurchschnittlich viele kaputte DCs, nein. So im Schnitt über die Wochen betrachtet hat man selten so viel mit kaputten Domänen oder DCs zu tun.
Was ist passiert?
Das erste war, und das knüpft sehr nah an das, was wir beim letzten Mal über die sogenannten FISMO-Rollen in der Active Directory erzählt haben. Also wie getimt hatten wir dann jetzt einen Fall, wo genau das sich anwenden ließ. Was wir letztes Mal nicht geklärt haben ist, okay, wir wissen jetzt, wir kennen die FISMO-Rollen. Wir wissen, was sie tun.
Also ne, FISMO-Rollen, Flexible Single Master Object-Rollen. Ne?
Ja, ich ging jetzt davon aus, dass natürlich die Hörer letztes Mal schon mitgehört haben.
Zack, Hefte raus, wir schreiben Test.
Bitte.
Genau, das sind halt eine von den fünf Rollen in einem Forest, beziehungsweise zwei sind ja Forest-weit, drei sind Domain-weit, ne, die eine oder mehrere DCs halten können und... damit sind nicht alle DCs ja gleich. Ne? Es gibt ja ein paar, die sind ein bisschen anders. Genau, und bei diesen Rollen muss man auch ein bisschen aufpassen, wo man sie hinlegt.
Man muss aufpassen, wo man sie hinlegt. Es muss nicht jede FISMO-Rolle durchgehend immer erreichbar sein. Also beispielsweise der Domain-Naming-Master, der muss dann erreichbar sein, wenn Domänen und Anwendungspartitionen hinzukommen sollen.
Also quasi, wenn ich einen Domain-Controller hinzufüge... Mhm. Oder eine neue Domäne in meinen Forest
neue Domäne hinzufüge. Beispielsweise, genau. Weil es ist eine Forest-Rolle und wer immer erreichbar sein muss, das ist der PDC-Emulator. Das ist aber auch der einzige, der immer erreichbar sein muss. Jetzt hat es sich so zugetan, dass wir bei einem Kunden vorletzte Woche Server installiert haben. Wir haben da ein Template bereitgestellt auf ESX-Servern und am Montag wollte nun just einer der Kollegen neue VMs bereitstellen und hat die nicht in die Domäne gehoben bekommen. Woran lag's?
Naja, als Netzwerker würde ich ja sagen Firewall.
Nein, erstmal hättest du ja gesagt DNS.
Genau, es ist entweder NTP, es ist DNS oder es ist ein kaputtes Zertifikat.
Genau, und ein DNS-Server stimmten, das waren nur leider die falschen DCs, die erreichbar waren. Also der Kunde hat fünf Domain-Controller, zwei davon sind als DNS-Server eingetragen, die sind aber nicht der PDC-Emulator. Und ja, wie du sagst, es war dann am Ende die Firewall, weil die Policies nicht vorgesehen haben, dass die von diesem Standort aus an den PDC-Emulator drankommen.
Das ist natürlich auch so eine Sache, das muss man auf dem Schirm haben, ne? Weil theoretisch, ich meine, klar, Active Directory sieht es ja seither vor, dass die sogenannten Active Directory Sites oder die sogenannten Standorte. Mhm. Also ein Standort ist ja nichts anderes als im Prinzip ein Subnetz. Oder ich ordne ein Subnetz einem Standort zu. Normalerweise werden diese Sachen ja verwendet, um den nächstgelegenen DC zu finden. Aber prinzipiell kann man schon sagen, dass jeder Client in der Lage sein sollte, jeden DC in der Domäne zu erreichen.
Jeder Client sollte in der Lage sein, einen DC in der Domäne zu erreichen für die Anmeldung. Mhm. Ja. Das ist wahr. Und im der PDC-Emulator, wie gesagt, der muss 24 Stunden durchgängig erreichbar sein pro Domäne.
Wie bist du jetzt drauf gekommen, dass das das Problem war?
Naja, wir haben es gecheckt, es war nicht DNS. Die Meldung beim Join in die Domäne lautete sehr konkret, guck mal hier, das hier sind deine Domain-Controller, Liste von 5 Domain-Controllern. Ich kann ihn nicht erreichen, ich kann der Domäne nicht beitreten. Und am Ende des Tages war es dann tatsächlich, bestätigte dann das Netzwerkteam, dass die Policies das eben auch nicht vorgesehen hatten, dass außer an diese 2 Domain-Controller, die als DNS-Server eingetragen waren, von diesem Standort aus zugegriffen wird. Insofern hat es sich bestätigt.
Ja gut, wenn man sich mal so anschaut, welche Ports ein Client in Richtung DCs geöffnet haben, muss er schon ein bunter Blumenstrauß.
Ne? Oh, ein bunter Blumenstrauß. Vor allen Dingen die dynamischen, freue mich jedes Mal, wenn ich sie freigeben muss auf der Firewall. Dynamische RPC-Ports.
Ja, fürchterlich. Ich glaube, von 49.000 irgendwas bis 65.000 gibt es da dann irgendwie so ein lustiges Fenster frei. Ich glaube, kann man aber festzurren. Ne?
Das kann man festzurren, aber ich glaube, man muss dafür dann jeden Dienst anpacken, der damit irgendwie zu tun hat, sei das DFS-Replikation, sei das Remote-Management, was auch immer. Du musst am Ende allen möglichen Dienste anpacken und das ist wahrscheinlich mehr Arbeit.
Als das einfach offen zu lassen.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist so eine Abwägung.
Ja. Ja, wobei, also auch das ist ja durchaus was man immer wieder mal beobachtet, dass man eben sagt, ja, so unter Standorte untereinander, ne, any policy darf eh alles durch. Da muss man natürlich auch aufpassen und sich auch sehr genau überlegen, was damit was reden muss. Ne? Mhm. Aber du sagtest gerade, das war jetzt nicht die einzige Sache.
Nein. Ich habe tatsächlich meinen allerersten USN-Rollback gesehen.
Konfetti!
Ich habe davon immer nur gelesen. Da musst du drauf, wenn du das siehst, dann musst du drauf aufpassen. Und ich wusste immer so vage, Domain-Controller und Backups,
dann klappt dein Notebook zusammen und sieh schnell.
Genau, sieh zu, dass du Land gewinnst. Nein, wir hatten tatsächlich einen USN-Rollback in einer Domäne bei einem Kunden. Das war am Ende tatsächlich lösbar. Das heißt, wir mussten da nichts großartig wegwerfen, neu machen, was auch immer. Der Kunde hatte einen Hardware-Defekt am Standort. Das war schon im Februar. Hat daraufhin einen Domain-Controller aus dem Backup wiederhergestellt.
Prinzipiell ja erstmal jetzt nicht die... ist eine gute Frage. Ne? Wann würde man einen Domain-Controller aus dem Backup wiederherstellen?
Wenn die ganze Maschine kaputt ist und ich habe noch andere Domain-Controller, würde ich sie gar nicht aus dem Backup wiederherstellen. Aber kommen wir ja gleich nochmal im Detail. Also nur vom Verlauf, es wurde ein Domain-Controller aus dem Backup wiederhergestellt. Also nichts Falsches gewesen, aber unbemerkterweise hat sich daraus ein USN-Rollback ergeben, der dann jetzt nach fast 60 Tagen sich so bemerkbar machte, dass sich immer mehr Clients nicht anmelden konnten, dass Computerkonten aus der Domäne sich nicht mehr authentifizieren konnten, nicht verschwunden sind, aber die halt Secure Channels waren defekt.
Was ist denn ein USN-Rollback? Das müssen wir vielleicht zum Kontext einfach mal erklären.
Ja, willst du, soll ich?
Feel free.
Also, was ist eine USN? Das steht für Update Sequence Number. Die USN begegnet einem bei dem einen oder anderen Thema, unter anderem auch bei DFSR und dergleichen. Aber in diesem Kontext ist das eine Zahl, das ist eine 64-Bit-Zahl, die erhöht also sich.
Quasi Transaktion, wie so bei so einem Transaktionsprotokoll, so eine Transaktions-ID.
Ja, genau. Also erhöht sich mit jeder Änderung an AD-Objekten pro Domain-Controller. Ist auf den Domain-Controller bezogen, das heißt, die USNs in einer Domäne und bei unterschiedlichen Domain-Controllern sehen vollständig, also komplett unterschiedlich aus. USNs, also bei der Replikation in der Active Directory zwischen den Domain-Controllern gewinnt immer die höchste USN. Das heißt, kommt ihr von irgendwo ein Angebot, hey, für DC Nummer 1 da drüben habe ich übrigens hier die USN 20 und der andere Domain-Controller sagt, ich habe hier für DC 1 die USN 23, dann wird die 23 gewinnen. Das heißt, die können nie rückwärts laufen. Ja, so wenn irgendwo eine USN wird niemals kleiner. So. Das heißt jetzt auch ganz konkret, wenn ich ein Backup mache, ein image-basiertes Backup, betone image-basiertes Backup von einem Domain-Controller, oder aber ich mache zum Beispiel einen Snapshot auch ganz gerne gesehen in virtuellen Umgebungen, also zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Snapshot und rolle das dann zurück zu dem Zeitpunkt, dann ist natürlich diese USN für diesen Domain-Controller geschrumpft aus seiner eigenen Sicht.
Genau.
So, jetzt historisch gesehen ist das früher, glaube ich, noch nicht mal aufgefallen, weil irgendwann kommt der Domain-Controller natürlich wieder bei der Zahl an, den die anderen Domain-Controller, kannten. Mhm. Das heißt, er hat dann lustig weiter Änderungen, versucht zu replizieren, die anderen Domain-Controller sagt, nee, die habe ich schon, alles in Ordnung. Ne, brauche ich nicht nochmal. Und an einem gewissen Punkt überholt es natürlich wieder den Punkt, wo die anderen Domain-Controller dann sogar auch noch wieder die Replikation angenommen von dem Domain-Controllern. Das ist jetzt, glaube ich, eine ganz historische Geschichte. Soweit ich es weiß, seit 2003, Windows Server 2003, gibt es auch das nicht mehr. Es wird in dem Moment ein Event protokolliert. Der Netlogon auf diesem Domain-Controller wird angehalten, sprich, da können sich auch keine Clients mehr anmelden.
Also Inbound-Outbound-Replikation wird einfach dann gestoppt, genau.
Genau, die Replikation wird gestoppt, es gibt so ein Registry-Flag, da steht sogar drin, hey, ich bin im USN-Rollback, hier stimmt was nicht. Ja, ja. Wie löst man das?
Gar nicht.
Gar nicht. Natürlich nicht, nein.
Nee, ich glaube, tatsächlich lösen lässt sich das bei den meisten Domain-Controllern einfach dadurch, dass man ihn wegwirft. Mhm. Muss man ganz klar mal so sagen, das ist auch heute viel einfacher als noch vor ein paar Jahren. Problematisch dabei sind eigentlich immer nur Domain-Controller, die eben nicht nur Domain-Controller sind. Ich rede jetzt nicht davon, dass man natürlich dann auf einem DC auch noch ein DNS hat. Das ist jetzt gar nicht mal so das Problem. Hässlich wird es eben dann, wenn dann auf dem DC, da ist dann noch dein NPS mit drauf, da ist noch irgendeine Anwendung mit drauf, gerade in kleineren Umgebungen, wenn es darum geht, dass man halt jetzt nicht ganz so viele Server hat oder ganz so viele VMs in seiner Umgebung hat, dann wird ja gerne mit auf den DC noch irgendwas anderes gelegt. Das ist dann vielleicht noch ein File-Server oder so. Oder es ist dein einziger Domain-Controller, dann hast du auch kein Problem mit dem USN-Rollback.
Ja, genau.
Genau, aber wenn das wirklich, wenn der ne, DC, ein DC, ein DC ist, dann gehst du einfach hin, Active Directory, Users, Computers, Domain-Controller, Container, Rechtsklick, löschen. Dann sagt er, oh, du möchtest gerade einen DC löschen, soll ich den wirklich löschen und soll ich auch ein Metadata-Cleanup machen? Ja. Kiste wegschmeißen, warten, neu installieren. Es ist tatsächlich wirklich so einfach. Ein bisschen hässlich wird es noch dann, wenn dieser DC eine oder mehrere FSMO-Rollen gehalten hat, aber auch die kann man halt zwangsmigrieren und übernehmen. Und dann ist das Thema schlicht und ergreifend erledigt. Also das mussten wir jetzt auch aus anderen Gründen, muss ich das auch schon mal machen. Also mein letzter USN-Rollback war in einer seligen Windows Server 2000-Domain, das ist schon ein paar Jahre her. Seitdem habe ich damit eigentlich keine Schwierigkeiten gehabt. Hängt aber auch schlicht und ergreifend damit, dass man auch wirklich einfach so bestimmte Dinge einfach nicht macht. Ne? Wichtig ist auch die Frage, wie das Ganze wiederhergestellt wurde. Also es gibt durchaus Wege, dass man einen Domain-Controller aus einem Backup wiederherstellt, dass er sich darüber bewusst ist, dass er wiederhergestellt wurde und dass er dann auch einfach an der Replikation wieder teilnimmt und sagt, hey, Kollegen, gib mir mal, was ihr habt. Ich hole mal auf. Also das ist schon möglich.
Genau, das Ganze. Ja, das habe ich auch gesehen. Es gibt eben auch Backup-Software, die dann dafür sorgt, dass wenn dieser DC wieder hochfährt, dann wird er im abgesicherten Modus, nicht autoritativen Modus hochgefahren. Sprich, seine Kopie der Active Directory erklärt er quasi selber für ungültig, sagt, hier, ich bin... Er tut so, als ob ein neuer DC wäre. Er holt sich die Replikation von allen anderen und damit ist dann auch gut. Ansonsten, der Grund für ein imagebasiertes Backup, also den ganzen DC wiederherstellen, das hat man ja sowieso selten. Meistens ist ja irgendwas passiert, verdammt, ich habe hier eine ganze Usergruppe oder eine ganze UU gelöscht oder sowas.
Ja.
Macht man dann, man hat den Active Directory Papierkorb, den hat man seit
2008 R2.
Genau. Schon, okay.
Fun Fact ist standardmäßig immer noch nicht aktiviert, also ich finde auch heute immer noch Active Directory ist, wo der schlicht nicht an ist. Ne?
Mhm.
Ich meine, ja, der ist von der Usability ist der ein bisschen hässlich, aber der funktioniert schon ziemlich gut.
Mhm. Ja, oder halt, du hast eine Software, die Application-Aware Backup macht und dann auch tatsächlich dir alle Objekte aus der Active Directory.
Genau, also sowas wie Veeam kann das, Commvault, Data Protector etc. Also was man da so am Markt hat an aktuellen Backup-Software, die sind durchaus in der Lage, einen Domain-Controller halt zu sichern. Was wirklich echt ein totales No-Go ist, Kinder, da müsst ihr echt aufpassen, Snapshots. Ja, egal ob unter Hyper-V oder unter VMware oder dem Virtual Visierer eurer Wahl, macht niemals einen Snapshot von einem DC und sagt dann, oh, ich roll den mal zurück und gehe auf den Stand, den ich da mit dem Snapshot abgesichert habe. Das geht todsicher in die Hose, da gibt es also überhaupt keinen Grund für. Wie gesagt, so eine typische Designentscheidung sollte immer sein, ein Domain-Controller ist ein Domain-Controller ist ein Domain-Controller. Da kann man vielleicht noch ein DHCP mit draufpacken, wenn man da mehrere hat, dann macht es auch Sinn, da schon wieder möglicherweise eigene VMs für zu bauen. Und ja, sowas wie eine CA oder eine NPS sollte man tunlichst vermeiden, weil dann kann man so ein Ding wirklich einfach wegschmeißen und einfach neu machen. Da muss man auch sagen, wir reden hier von Active Directory, das gibt es jetzt seit 22 Jahren, das ist schon echt gut abgehangenes Zeug, ne? Das ist auch schon ordentlich robust und seit 2012 R2 gibt es ja auch für dann virtualisierte Domain-Controller eben auch die Möglichkeit, die Dinge einfach zu klonen im Zweifelsfall und damit kann Active Directory auch umgehen. Ja, aber dann hast du auch deinen ersten USN-Rollback hinter dir.
Ich hatte ja fast schon gedacht, da komme ich nicht mehr dran, aber ja.
Ja, wobei ich in Rente gehe. Das lässt natürlich jetzt einen schönen Brückenschlag zu, denn wir müssen über das Thema technische Schulden reden.
Schönes Thema.
Was sind technische Schulden? Für technische Schulden gibt es der Begriff der technischen Schulden, der kommt eigentlich aus der Softwareentwicklung. Jetzt würde man ja sagen, wir sind ja hier im Bereich der Infrastruktur, was haben wir mit Softwareentwicklern zu tun? Die Definition technischer Schulden sagt, dass man unter einer technischen Schuld den zusätzlichen Aufwand versteht, den man für Änderung und Erweiterung an schlecht geschriebener Software im Vergleich zu gut geschriebener Software einplanen muss. Das heißt, es geht quasi darum, dass wenn man etwas schlecht plant oder implementiert, man später damit möglicherweise mehr Aufwand hat.
Also immer, wenn man sagt, ich baue jetzt doch mal eben eine Any-Regel, weil muss jetzt schnell gehen, dann wird es einen Punkt geben, wo mir das in den Rücken fällt.
Korrekt. Und dabei reden wir von einer sogenannten technischen Schuld, weil das Thema holt uns irgendwann wieder ein. Von den technischen Schulden muss man Anti-Pattern, auch Begriff aus der Softwareentwicklung, mal abgrenzen. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber grundsätzlich lässt sich der Begriff der technischen Schulden erstmal problemlos auf Infrastruktur übertragen. Und jeder kann ja jetzt mal so ein bisschen für sich überlegen, wann bin ich denn mal eine technische Schuld eingegangen? Weil das Schöne und auch eine schöne Abgrenzung zu Anti-Pattern ist, technische Schulden werden bewusst eingegangen. Da kann man jetzt noch überlegen, ob man die wirklich bewusst eingegangen ist, im Sinne von, wir haben für Design aber keine Zeit. Oder ob man die versehentlich eingegangen ist, nach dem Motto, habe ich nicht gewusst. Ja, ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich meine Domain-Controller nicht mit anderen Diensten versorgen sollte. Ja, und da gibt es dann auch noch so die Überlegung, dass man auch technische Schulden auch ruhig bewusst, aber unter Abwägung eingegangen ist. Das ist nämlich dann genau dieses Thema. Ja, ich weiß, dass das jetzt Murks ist, aber wir müssen das jetzt machen, weil sonst kriegen wir das nicht ans Fliegen. Ja, und die Ursachen so für technische Schulden sind ja vielfältig. Und ne, ich meine, wenn wir jetzt nochmal das Thema von gerade nochmal aufgreifen, gerade so dieses Thema Domain-Controller, um mal jetzt auch bei dem Beispiel zu bleiben. Das beschreibt ja im Prinzip genau das, ne? Weil wenn ich mal in der Vergangenheit hingegangen bin und ich sah mich genötigt aus irgendwelchen Gründen, weil ich zum Beispiel, ich habe nur einen Virtualisierungshost, ja, ich habe eine begrenzte Anzahl an Ressourcen. Ja, ich möchte aber auf jeden Fall einen Domain-Controller haben und ich brauche vielleicht noch einen RDS-Server in meiner kleinen Umgebung und ich brauche noch einen Application-Server mit einer Datenbank für meine kleine ERP-Anwendung, die ich da so habe. Da kennen wir alle dieses Thema, ja, was kann ich denn auf den Domain-Controller noch mit draufpacken? Okay, ja, ich kann da mein Radius, mein NPS noch mit draufpacken, den ich für mein VPN brauche, ja. Oh ja, da macht der natürlich auch noch DHCP und alles mit. Oder CA. CAs sind ja auch immer ganz beliebt, dass die entsprechend, weil es natürlich auch eine Active Directory-Rolle ist, Certificate Services, dass sie natürlich mit auf einen Domain-Controller draufkommen. Da gibt es sicherlich die Leute, die das sehr bewusst machen und sagen, ja, ich weiß, dass das möglicherweise keine kluge Idee ist, aber ich habe eben nicht die Ressourcen, um meine Domain-Controller einzeln.
Genau, Ressourcen. Fällt mir nämlich auch gerade ein, ja, auch ich habe mal eine CA mit auf einen anderen Server gepackt und hatte dabei ein sehr, sehr, sehr schlechtes Gefühl.
Ja. Oh, wo ist mein, wo ist mein Abmahnungsblock?
Der Kunde hat nur zweimal, Windows Standard gekauft gehabt und wir hatten schon 4 VMs. Was sollte ich tun?
Ja, aber das ist ein schönes Beispiel, weil es ist genau dieses Thema, dann in dem Fall noch nicht mal mangelndes Wissen, sondern Kostendruck. Mhm. Kostendruck ist mit einer der häufigsten Gründe, warum wir technische Schulden eingehen bei Kunden oder warum Kunden bewusst technische Schulden eingehen.
Mhm. Exchange als Beispiel. Wie häufig habe ich gehört, eine Exchange-Standard wächst an den Punkt, dass man eigentlich eine Enterprise bräuchte. Sprich, man hat mehr als 5 Daten, man bräuchte mehr als 5 Datenbanken, man bräuchte mehr Speicher. Das ist eigentlich auch wieder ein Kostending. Ne? Man guckt, dass man irgendwie zu Rande kommt.
Ja, wobei, oder? Da müsste man ja im Vorfeld schon geahnt haben, dass man damit nicht hinkommt. Viel häufiger ist aber, viel wahrscheinlicher ist natürlich die Erklärung, dass
Ich rede von den Kunden, die dann hingehen und den Registry Key setzen und sagen, ein Staat bitte diese Datenbank trotzdem, auch wenn sie zu groß geworden ist.
Achso, meinst du, weil die Kunden dann zu einem Zeitpunkt hätten sagen müssen, okay, ich buche jetzt eine Enterprise und mache das neu. Ja gut, aber das, klar, das ist etwas, das wird dann bewusst in Kauf genommen, natürlich, klar. Was man auch ganz häufig hat, ist so fehlende Qualitätssicherung. Also gerade wenn es um die Implementierung geht, fehlende QS ist häufig auch verbunden mit fehlendem Fachwissen oder mangelndem Know-how, was angeht. Wir erleben das, also der Klassiker, den ich ja immer bei Aruba oder HP Networking ProCurve sehe, Spanning Tree. Die Drecksdinger haben per Default kein Spanning Tree an und die Kunden verpeilen das ganz, ganz häufig, dass die Spanning Tree anmachen. Ja, das ist dann typischerweise auch so eine technische Schuld, die einem dann irgendwann mal in den Rücken fällt, wenn dann einer dann doch mal irgendwie das Kabel zu viel steckt. Und das ist häufig eine Kombination aus fehlendem Wissen und halt keiner Qualitätssicherung an der Stelle, dass man halt, vielleicht hat man auch irgendwie so eine Default-Config, die man normalerweise wenn eine Switches ausrollt und dann hat man es doch irgendwie verpeilt, weil musste jetzt gerade mal schnell gehen. Ne? Mhm. Wir haben hier einen neuen Standort, den wir halt in Betrieb nehmen müssen. Und das ist halt wie so oft im Leben. Das fällt dir genau dann auf die Füße, wenn du es gerade überhaupt nicht brauchen kannst. Mhm. Ja, IT ist ja auch immer so, oder IT lastet ja auch immer so ein bisschen dieses Kostendruckthema an. Ne? Wir beide kennen das auch, das Thema Verkabelung zum Beispiel. Ne? Du hast natürlich viele Kunden mit gewachsenen Verkabelungen. Die Schränke sehen aus wie Kraut und Rüben. Das sind ganz häufig auch so Budgetthemen. Das sind bauliche Sachen. Das ist natürlich ganz häufig auch dann bei vielen Unternehmen ganz woanders aufgehangen. Ja, das ist halt quasi stromdurchflossener Leiter. Das ist nicht IT, sondern das ist dann im Zweifelsfall Bau. Umbau von Verteilerschränken sind auch Bauthemen. Das geht dann wieder auf andere Budgets. Das will keiner machen. Das will keiner im laufenden Betrieb irgendwo Wände aufreißen oder so. Und da muss man jetzt mal sagen, nach 20 Jahren ist vielleicht Cat5e auch einfach mal am Ende. Und trotzdem geht keiner hin und macht es dann mal ordentlich. Ne? Wenn du vielleicht dann doch noch einen Ausbau hast, dann kommt noch ein Patch-Panel dazu, noch ein Panel dazu, noch ein Panel dazu. Aber vielleicht ist der 9 oder 12 HE-Schrank mittlerweile einfach viel zu klein. Der ist nicht tief genug für die neuen Switches. Oh, jetzt kommt neue TK-Anlage oder WLAN wird eingeführt. Oh, wir brauchen Switches mit PoE. Fuck, die Schränke sind nicht tief genug. Haben wir bei ganz vielen Kunden ganz oft erlebt. Und das ist auch im gewissen Sinne eine technische Schuld. Da hätte man vielleicht vor 20 Jahren mal weiter planen müssen. Vielleicht keine Schränke an die Wand hängen, sondern Standschränke 42 U, 80, 80 breit, 1200 mm tief oder 1000 mm tief, damit man da Platz drin hat. Ja, Platz ist dann wieder teuer. Das ist dann wieder so eine Designentscheidung, die du vielleicht noch nicht mal getroffen hast, die dein Vorgänger getroffen hat, aber der dir jetzt total auf die Füße fällt.
Ja, genau. Und wenn die Leute anfangen müssen, Netzwerkkomponenten auf den Schrank zu stapeln, dann ist doch spätestens der Punkt erreicht, wo man mal einen anderen Netzwerkschrank bräuchte, oder?
Total oft erlebt. Ja. Total oft erlebt. Häufig wirklich auch dann technische Schulden, die bewusst eingegangen werden, weil wir können es jetzt halt nicht anders regeln. Und ich glaube, das ist halt auch total wichtig, dass man darüber redet, dass man das adressiert, bei den Stakeholdern adressiert, im Zweifelsfall dann auch wirklich in Richtung Geschäftsführung adressiert. Weil, eine technische Schuld, das fällt mir halt irgendwann in die Rücken und als Ökonom muss ich halt auch sagen, da kommt dann noch was mit oben drauf, ne? Weil diese technische Schuld auszumerzen, ist mit Sicherheit teurer, als wenn man im Vorfeld da entsprechend Arbeit reingesteckt hätte.
In den meisten Fällen, die mir so einfallen, ja.
Mhm. Ja, aber auch in, wir hatten es jetzt gerade am Bereich Netzwerk ja so ein bisschen festgemacht, weißt du, was eine andere wahnsinnige Grube für technische Schulden ist? Cloud. Was glaubst du, wie viel Office 365 Tenants es da draußen gibt, wo sich bei der Inbetriebnahme keiner nur ansatzweise einen Kopf darum gemacht hätte, um Sachen wie Cloud Governance, wie Security, wie sonst irgendwas. Du erinnerst dich?
Gruppennaming.
Ja, total. Beispiel. Total.
Ja.
Wir hatten es doch Anfang der Pandemie. Wie viele Teams, also wie viele Office 365 Tenants haben wir aus dem Boden gestampft, einzig und allein für Teams? Ja, wo dann ein Jahr später mal einer dahin kann und sagt, wir müssen jetzt vielleicht dann doch mal irgendwie Lizenzen nachwerfen, wo dann vielleicht doch auch der Mehrwert von Office 365 oder Microsoft M 365 erkannt wurde, wo der Betrieb ausgeweitet wurde, wo jetzt so Themen wie Security um die Ecke kommen.
Nach einem Jahr.
Vielleicht auch jetzt schon zwei, ne? Ist auch so ein Thema, ne? Das ist ja, ich glaube, wir hatten ganz am Anfang in unserer ersten Folge, da haben wir das Ganze eingeladen mit, wir starten einfach mal.
Genauso ist das gelaufen in den meisten Microsoft 365 Tenants, die ich so da draußen sehe.
Ja, wir starten
einfach irgendwann mal gedacht so, die haben ja so kostenlose Teams-Lizenzen, ich klicke hier einfach mal. Ja, und am Ende so im Worst Case hast du irgendwelche irgendwie so ein Free-Tenant, ja, so mit eingeschränkter Administration, und du kommst jetzt dann an und möchtest daraus ein richtiges Office 365 machen. Das macht es natürlich unglaublich viel schwieriger, vor allen Dingen dann, wenn du nämlich nicht per Teams-Policies festgelegt hast, wer kann Gruppen anlegen, wer kann Teams anlegen, wer kann Daten hochladen, ja. Wird OneDrive genutzt, wird OneDrive nicht genutzt, wird SharePoint genutzt, ne? Darfst du Daten hochladen. Und im allerschlimmsten Fall sind diese Tenants aber auch schon hochproduktiv, das heißt, da arbeiten alle drin.
Genau, die kriegst
also einfach neu machen ist ja nicht. Ne?
Einfach neu machen ist bei so einem Tenant ja eh nicht so einfach, ne? Namen ändern sowieso nicht. Und das ist tatsächlich auch ein Problem. Ne? Wenn das Zeug einmal produktiv ist, dann rührst du da nicht mehr dran rum. Du weißt, wir hatten gerade selbst, was heißt gerade, wir hatten letztes Jahr einen größeren Firewall-Rollout, über 100 Boxen ausgerollt für einen Kunden. Da haben wir uns ja im Vorfeld sehr, sehr viele Gedanken gemacht, was Regelwerke angeht. Das war ja maßgeblich, trägt das Ganze ja deine Handschrift. Aber auch da haben wir gemerkt, das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt, im Vorfeld da eine Menge Hirnschmalz in Regelwerke reinzustecken, in das Regelwerk reinzustecken, da reinzustecken, wie wir das Ganze anbinden, wie wir es bauen, wie wir die Tunnel bauen mit Policies, mit SD-WAN, mit hin und her. Das hat sich am Ende bezahlt gemacht. Ja, und das ist ein Invest gewesen. Da haben wir als Dienstleister natürlich erstmal investiert. Davon profitieren wir aber im Nachhinein. Und da kommt der Ökonom in mir wieder durch. Und das ist das maßgebliche Merkmal einer Investition. Du musst halt erstmal ausgeben, bevor du irgendwann später einen positiven Rücklauf hast. Und ich kann da auch wirklich jeden nur zu raten, wenn ihr... Seid euch immer im Klaren darüber. Wenn der Satz fällt, wir starten einfach mal oder wir müssen jetzt aber schnell, dann wisst ihr schon, okay, das muss ich mir mal irgendwo notieren, weil das wird irgendwann, muss ich das mal ordentlich machen. Egal, worum es geht.
Irgendwann muss ich das mal ordentlich machen. Dieses Irgendwann ist aber in den meisten Fällen auch wiederum nie. Das ist ja dann meistens das Problem.
Ja gut, es ist dann so aus den Augen, aus dem Sinn. Ne?
Auch gerade noch gehört von einem Kunden einfach den Satz, ja, wir haben nicht die Zeit aufzuräumen. Ja, also die wissen, auch die gehen bei zum Beispiel Erstellung des Print-Servers. Dinge müssen schnell gehen, ja. Konzept vom Backup. Es muss alles schnell gehen. Machen wir später schön. Ja, auch dafür hat dann später keiner mehr Zeit. Und das ist sehr, sehr häufig einer der Gründe, glaube ich, auch bei Kunden, wenn wir solche Dinge sehen, ist es einfach mangelnde Zeit. Ne?
Mangelnde Zeit, dann in dem Sinne Kostendruck?
Nee, einfach Tagesgeschäft. Also die Mitarbeiter der IT haben den ganzen Tag mit ihrem Tagesgeschäft zu tun. Die haben im Zweifelsfall nicht die Zeit, Dinge wieder schön zu machen hinterher, die sie bewusst, naja, vielleicht jetzt mal ein bisschen schnell und ne, locker aus der Hüfte geschossen, mal schnell eine Sache ausrollen. Machen wir später hübsch. Ja, das macht keiner mehr. Ne? Das ist leider häufig der Fall. Mhm.
Ja, ich hatte ja eingangs mal gesagt, ne, dass so das Gegenstück zu technischen ist das Anti-Pattern und vielleicht auch da zu der Definition eines Anti-Pattern. Ein Anti-Pattern beschreibt einen Lösungsansatz, der ungünstig oder schädlich für den Erfolg eines Projektes oder einer Organisation ist. Ja, also das ist tatsächlich nichts, was man, also wo man sagt, okay, ich gehe da jetzt eine Schuld ein, ich weiß, dass das ist jetzt nicht gut, sondern Anti-Pattern sind in der Regel wirklich Unprofessionalität oder Faulheit. Ich glaube, man kann das
Abgrenzung
ganz...
Abgrenzung zu dem, was wir bislang erzählt haben. Ja, genau.
Genau. Aber natürlich finden wir so, kann man Anti-Pattern, was ja auch aus der Softwareentwicklung kommt, das kann man tatsächlich auch auf Infrastruktur übertragen. Und wenn man über Anti-Pattern redet, da gibt es dann tatsächlich so verschiedene Anti-Pattern. Wir verlinken in den Shownotes mal die beiden Wikipedia-Artikel, sowohl zu den Anti-Pattern als auch den technischen Schulden. Aber wir haben in der Vorbereitung zu der Folge haben wir herzlich gelacht.
Ja, sehr, sehr witzig. Ja.
Es gibt zum Beispiel so Projektmanagement Anti-Pattern. Da gibt es zum Beispiel das Blendwerk Smoke and Mirrors. Bezeichnet nicht fertige Funktionen, welche als fertig vorgetäuscht werden. Jetzt überlegen wir beide mal, kennen wir dazu ein Gegenstück in der Infrastruktur?
Mir fiel da ganz spontan mal wieder meine Firewall mit der Any-Outgoing-Regel ein. Ja, ist eine Firewall, ja, die funktioniert.
Ja, genau. Kann man.
Du wolltest eine Firewall, die funktioniert, Kunde, oder?
Genau, das ist im Zweifelsfall die Firewall am Perimeter mit der Any-Regel. Ja, genau. Ne, ist eine Firewall, aber sie macht eigentlich nicht das, wofür sie mal gedacht ist. Etwas, was wir natürlich auch kennen, das ist der sogenannte Feature Creep, ne, also das Einschleichen von Funktionen. Wenn der Kunde nach oder bei der Erstellung versucht, so weitere Funktionen da mit rein zu wuchscheln. Also, das will ich aber noch drin haben. Und das dann halt über den eigentlichen Scope des Projektes hinausgeht. Jetzt muss man mal überlegen, jetzt sind wir wieder in der Infrastruktur, aber eigentlich ist Feature Creep ja etwas total so menschlich Nachvollziehbares. Mhm. Weil du möchtest natürlich das, was du hast, bestmöglich ausnutzen.
Ja, genau, wo du schon mal dabei bist.
Genau, ne? Wo wir da schon mal dran sind. Können wir nicht noch dies und jenes? Und ich meine, auch das ist ja immer so, wenn man mal gesehen hat, was so ein Stück Software kann, dann will man ja auch irgendwie alle Funktionen davon nutzen. Und das ist dann immer maximal gefährlich, weil das führt dann nämlich schnell dazu, dass man halt auch Dinge da anknipst und konfiguriert, die man eigentlich nicht braucht. Also ein typisches Designprinzip, was wir ja jetzt bei uns immer so verfolgen, ist dann wirklich dieses, ne, keep it simple.
Nach Möglichkeit,
ne. Keep it simple heißt natürlich nicht, dass man jetzt einfach irgendwas nur so, ne, Setup weiter oder so rudimentär konfiguriert, sondern einfach, dass man versucht, den geforderten Funktionsumfang ordentlich zu erfüllen, aber jetzt halt nicht wirklich da jede noch so kleine Finesse da irgendwie rausholt. Was hattest du denn noch? Achso, eine Sache, die fand ich auch noch ganz lustig, und zwar ist das eines von den Organisationsmanagement- und Prozess-Anti-Pattern. Das ist ja das Single Head of Knowledge. Da fühlte ich mich ja dummerweise spontan angesprochen.
Ja, ich habe auch dich daraus gelesen. Der Single Head of Knowledge ist ein Individuum, welches zu einer Software, einem Werkzeug oder einem anderen eingesetzten Medium als einziges unternehmensweit das Wissen besitzt. Naja, ganz so schlimm ist es ja.
So schlimm ist es nicht. Also meine Frau wollte mir immer noch so eine Tasse schenken. Ich bin nur zum Pöbeln hier, aber damit warte ich vielleicht noch ein bisschen. Der Single Head of Knowledge ist aber tatsächlich etwas, was wir auch im Kundenumfeld schon mal beobachten.
Überall.
Ja.
überall.
Also, du hast natürlich dann, also wir haben jetzt auch bei einem unserer sehr guten Kunden einen jemanden, den ich auch schon sehr, sehr lange kannte, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Das ist echt ein Problem.
Das ist wirklich ein Problem.
Weil die Leute sind so lange da, die nehmen so viel Know-how mit. Das kriegst du im Zweifelsfall auch einfach an keinen, sowieso nicht an eine Person übertragen.
Ja, was willst du da machen? Sperrst du denjenigen dann eine Woche lang vorher in einen Raum mit jemand anders? Selbst das. Ne? Also wenn jemand wirklich schon, weiß ich nicht wie viele Jahre, 15 Jahre oder sowas ein Unternehmen begleitet hat oder noch viel länger, der hat einfach viel Wissen, das nimmt der mit. Ja, da muss man immer drauf eingerichtet sein. Ne?
Ja, definitiv. Also ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein Ding, wie kriegt man so Wissen innerhalb von einem Team, von einer Abteilung verteilt. Ich meine, wir selber merken das ja auch bei uns. Ne? Jeder hat so ein bisschen seine Schwerpunkte, jeder kennt, kennt seine Kunden halt irgendwie ganz gut. Was uns sicherlich vor vielen Jahren oder auch heute, was sich heute auszahlt, was wir vor vielen Jahren angefangen haben, ist, dass wir viele Dinge bei uns standardisieren. Also nach Möglichkeit immer gleich machen. Ne? Das Rad nicht immer neu erfinden. Auch das ist ein Anti-Pattern, wenn man meint, man müsste das Rad immer wieder neu erfinden.
Ja.
Wobei ich da jetzt tatsächlich kein direktes Äquivalent in der Infrastruktur kenne, aber man kennt das von der Softwareentwicklung. Ich meine, das hat natürlich auch ein bisschen was mit Faulheit zu tun. Ne? Bevor ich mir irgendwie die Finger wund tippe, schmeiße ich erstmal Google an und bei GitHub rumgucken, ob ich nicht irgendwo ein bisschen PowerShell-Code finde, den ich irgendwie verwursten kann.
Ja, ich gestehe, das ist mir aber schon passiert. Dann hatte ich gerade so Spaß daran, einen PowerShell-Code zusammenzuklimpern und denke, ja, hätte es ja eigentlich auch mal googeln können, ob es das nicht schon gibt. Aber das ist mehr in meiner Freizeit und nicht auf Kundenkosten.
Ja. Aber das stimmt, also ne, das Rad neu erfinden ist auch so ein typisches Anti-Pattern, aber das halt tatsächlich eher in der.
Schön fand ich auch das eckige Rad neu erfinden.
Das eckige Rad neu erfinden? Das eckige, ja, okay. Moment, bezeichnet man die Bereitstellung einer schlechten Lösung, wenn eine gute Lösung bereits existiert ist? Ja, ich glaube, das ist die typische Migration. Wir schmeißen VMware rein und implementieren Hyper-V, ne? Oh, das gibt wieder Prügel.
Oh. Du, dein Hyper-V-Bashing immer.
Nein, also nein, das Zeug funktioniert. Nein, das Zeug funktioniert, muss man ganz klar so sagen. Was haben wir denn noch an lustigen? Gut, Scope Creep kennen wir alle aus Projekten. Ne? Also ist ähnlich wie dieses Thema Feature Creep. Dass man eben der Anwendungsbereich von einer zu implementierenden Lösung immer weiter ausgeweitet wird. Auch da haben wir wieder ein schönes Beispiel aus der Infrastruktur. Das ist nämlich das Thema, wenn man am Perimeter, am Netzübergang eine sehr schöne Firewall stehen hat, dann möchte man die gegebenenfalls auch mit Sachen befeuern, die eigentlich in den Datacenter-Kern gehören. Und so rutscht der Datacenter-Kern sehr nah an den Perimeter, weil eigentlich möchte man im Datacenter-Kern eher eine gesonderte Firewall haben. Ist Scope Creep, wenn man sagt, ich habe eine so große Firewall am Perimeter, ich möchte da jetzt auch mein Datacenter-Zeug drauf routen. Ja, Scope Creep, ja, definitiv. Aber kann auch eine bewusst eingegangene technische Schuld sein. Ja, wir brauchen jetzt Netzwerksegmentierung, wir möchten jetzt unser Netzwerk segmentieren, ich brauche jetzt eine Firewall, ich habe jetzt kein Geld für eine Datacenter-Firewall.
Ich möchte also, oder kann keine
Datacenter-Firewall
kaufen, genau.
Muss ich die mit dafür verwenden.
Ja, wobei das jetzt auch wieder kein, ich sag mal, unauflösbarer Knoten ist für später. Das heißt,
ja gut, aber es muss eben auch gemacht werden.
WLAN-Interfaces, ja genau, es muss gemacht werden. An irgendeinem Punkt, aber man kann sich das ja im Hinterkopf notieren, man kann sich das vornehmen, man kann das tun. Wenn ich das Budget habe, dann hole ich eine Datacenter-Firewall und dann ziehe ich die Interfaces um. Es ist halt von Vorteil, wenn man dann einen Plan hat dafür.
Das ist überhaupt total wichtig. Und da kann ich auch wirklich nur jeden zu animieren, macht euch Pläne. Also wirklich langfristige Pläne, wo ihr mit eurer Infrastruktur hin wollt. Also grundsätzlich Architektur, Design, das dann auch schön mit dem Business abstimmen. Das ist ja mal ein bisschen dieses Angleichen von, wo will das Unternehmen hin, wie kann IT das Unternehmen bestmöglich unterstützen und dann halt auch zu gucken, was braucht IT, um die Business-Ziele halt bestmöglich zu unterstützen. Das ist halt total wichtig und ich glaube, das zeichnet halt heute oder das ist möglicherweise etwas, was Admins von heute besser können als sehr alteingesessene. Also ich erlebe doch immer noch mal teilweise so diese, ich will nicht sagen Kellerkinder, aber
Was? Moment, womit haben wir heute die Folge angefangen? Oh, nein, du kannst doch jetzt nicht. Nein.
Nein, aber das ist ja schon etwas, was wir auch bei Kunden immer wieder erleben, dass IT eben nicht die Wertschätzung erfährt, die es eigentlich erfahren müsste. Ne? Ja. Du bist halt als IT bist du halt ein Kostenpunkt und je mehr man deine Kosten drücken kann, umso besser. Personal kriegst du nicht, Material kriegst du nicht. Nee, müssen wir sparen. Das führt halt dazu, dass du technische Schulden eingehst und das fällt dir irgendwann wieder auf die Füße.
Ja. Wobei auch häufig jetzt im Moment gar nicht so das Problem ist, dass die IT kein Personal bekommen würde, sondern die haben Stellen offen und finden kein Personal.
Ja, ganz spannend an der Stelle. Ganz spannend an der Stelle höre ich auch von mehreren Kunden, dass sie da händeringend auf der Suche nach Personal sind. Ich meine, wir selber als Dienstleister haben die Suche nach Personal schon vor einigen Jahren aufgegeben. Wir bilden halt selber aus für den Eigenbedarf. Ja. Nein, das ist auch ein bisschen lächerlich, wenn wir uns dann da irgendwie mit den Großen der Branche. Ich meine, wir sind jetzt hier auch in einem Großraum Köln.
Stimmt.
Hier ist sowieso die Hölle los, was das angeht. Und es ist halt unglaublich schwer, Personal zu finden. Jetzt, was uns jetzt vielleicht noch auszeichnet, ist, dass das Personal immer sehr lange hier im Unternehmen ist, also eine große Loyalität zum Arbeitgeber hat. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Und da hast du natürlich auch das Problem wieder, ne, wenn sich bei einzelnen Leuten viel Wissen ansammelt, dann ne, bleiben die 2-3 Jahre, dann rücken die ab, dann ist da wieder so ein Riesenloch. Ne?
Ja, das stimmt.
Und dann musst du auch wieder Leute finden.
Mhm. Ja gut, aber dieser Single Head of Knowledge, das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden, wenn Leute lange in einem Unternehmen sind. Aber keiner will ja so planen, dass die Leute nach einem Jahr wieder abhauen.
Genau, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was automatisch irgendwie, irgendwie mitkommt. Ja. Ja, also ein ganz spannendes Thema. Technische Schulden verfolgt uns immer wieder und an allen Ecken und Enden. So eine, ja, ich will nicht sagen, so eine technische Schuld, aber etwas, was wir ja schon beobachtet haben, das passt so ein bisschen zu den ganzen halbfertigen Microsoft-Tenants, das ist so dieses Thema Desktop-Ersatz. Ne, also Stichwort VDI, Virtual Desktop Infrastructure, Remote Desktop Services, Citrix. Das hat ja nochmal richtig Fahrt aufgenommen, so mit Anfang 20, so mit der Pandemie. Ne? Mhm. Da haben wir ja auch wie die Weltmeister irgendwelche RDS-Hobel aus dem Boden gestampft.
Mhm. Ja, RDS.
Wir haben
für Kleinstkunden.
Für Kleinstkunden, genau.
Ja, haben wir so einzelne RDS-Server, die dann über RDS-Gateway erreichbar sind. Und dann sitzen die Leute eben mit einem Notebook von der Firma zu Hause und schalten sich darauf dann auf. Das ist immer, man hat immer den Eindruck, irgendwann kommt der Punkt, wo der Kunde sagt, ja, aber muss ich denn da wirklich über Remote Desktop dann da drauf? Das ist doch auch umständlich. Kann ich nicht direkt hier auf meinem Notebook arbeiten und so weiter und so fort? Das heißt, irgendwie ist im Nachgang dann noch der Gedanke entstanden, es war vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht, weil es zu dem Zeitpunkt die sinnvollste Lösung war. Aber ich denke, diese Situation gibt es bei vielen Kunden gerade, die hinterfragen, ob das, was sie vor 2 Jahren gemacht haben, um den Leuten Homeoffice zu ermöglichen, die richtige Lösung war.
Ja, definitiv. Ne? Also es haben viele Kunden angefangen, weil die wenigsten konnten halt, ich meine, das war ja dann tatsächlich so, ne? Versuchte dann mal irgendwie Notebooks zu beschaffen oder sowas. Keine Chance oder ich wissen von einigen Kunden den Rechner mitgenommen oder sowas. Das Thema Working from Home bleibt. Das, ich glaube, diese Büchse der Pandora wurde aufgemacht und so schnell kriegt man die auch nicht wieder zu. Aber ja, natürlich, die Kunden müssen sich natürlich jetzt irgendwie überlegen, dass sie das, was sie vor 2 Jahren aufgebaut haben, jetzt irgendwie in vernünftige Strukturen überführen. Mhm. Ich meine, die Kunden, die zum Beispiel eine ordentliche Citrix XenApp-Umgebung hatten, ne, mit allem, was dazugehört, die waren natürlich im Vorteil. Das gleiche haben wir von Kunden, die mehr oder weniger große RDS-Umgebungen betrieben haben. Ganz groß dabei waren die Kunden, die vor ein paar Jahren mit VMware Horizon View unterwegs waren. Mhm. Das haben wir selber bei uns ja auch eingesetzt im Zuge des Zuges in die Home Offices. Und die waren natürlich dann ganz vorne mit dabei. Ne? Also wer da vor ein paar Jahren auf Zack war und dieses Thema VDI, also ich höre ja seit, keine Ahnung, 10 Jahren, 20 irgendwas ist das Jahr der virtuellen Desktop-Infrastruktur. Aber ich glaube, jetzt ist das tatsächlich überall angekommen. Und ich glaube, da muss man mal so diese beiden, warum möchte ich eigentlich, dass meine Mitarbeiter auf Terminal-Servern, Citrix, RDSH oder virtuellen Desktops arbeiten, die bei mir im Rechenzentrum stehen?
Mal angenommen, wir haben eine Umgebung, wo wir jetzt nicht gerade nur Teams brauchen und so ein bisschen gescherten Speicher. Ja, wir nehmen an, das ist eine ganz normale Umgebung. Ich habe eine Zeiterfassung, ich rede gerade von Kleinstkunden, wir haben irgendeine selbstgebastelte Access-Anwendung etc. Ja, man braucht also eine normale Anwendung. Was machst du? Du hast 40 Notebooks als Beispiel. Installierst du diese Anwendung auf 40 Notebooks und musst die auf 40 Notebooks auch instand halten und aktualisieren, wenn es soweit ist? Musst du auf 40 Notebooks Windows-Updates installieren? Nee, willst du nicht. Ne? Deswegen brauchst du da ne? Anwendungen, Updates, das Backup, zentralisiertes Backup von dem Ganzen. Das sind eigentlich die meisten Gründe, warum sich auch vorher schon, also vor der Pandemie, auch Firmen dafür schon mal entschieden haben. Im Rahmen der Pandemie ist natürlich klar, der Kunde, der Mitarbeiter sitzt jetzt zu Hause im Homeoffice, der muss sich irgendwo draufschalten. Ich will ja nicht, dass der Firmendaten auf seinem Notebook hat.
Ja, oder überhaupt soll dann das bitte Thema so irgendwo, File-Services genau. Über VPN ist halt die Pest, ne? SharePoint, gerade bei Kleinstkunden eher selten.
SQL-Datenbank,
genau. Klar, und wenn du natürlich dann deinen Terminal-Server, deine Anwendung, deine Daten hast, die trocken, warm und sicher im Rechenzentrum stehen und du quasi ja nur noch den Bildschirminhalt überträgst, das ist schon ein Riesenvorteil. Und grundsätzlich kann man ja diese beiden Konzepte unterscheiden. Einmal so Terminal-Server, ne, also das ist das, was man heute so mit Microsoft Remote Desktop bezeichnet oder Citrix XenApp. Und das andere ist halt virtuelle Desktops halt mit VMware Horizon View. Oder aber, was jetzt halt ganz ganz schwer im Kommen ist, halt mit Windows 365 von Microsoft, also wo man halt einen virtuellen PC bei Microsoft hat. Das sind so die beiden Konzepte. So, der große Unterschied ist ja, ne, bei VDI kriegt jeder Benutzer einen eigenen Desktop, auf dem nur er rumturnt, und bei Terminal-Servern, also Citrix, RDSH, teilen sich halt mehrere Benutzer eine Maschine. Wo nimmt man jetzt typischerweise was? Ich habe das für mich irgendwann mal so unterteilt, wenn du halt eine große Menge User hast, die wenige Applikationen nutzen, dann skaliert das, glaube ich, mit Terminal-Servern ganz gut. Also das ist so dieses, die SAP-GUI, ne? Oder das Navision oder so. Oder ne, die brauchen halt mal irgendwie eine spezielle Anwendung, eine Branchenanwendung. Ne? Wenn du davon irgendwie, keine Ahnung, ein paar Dutzend, ein paar Hundert, ein paar Tausend User hast, dann ist das sicherlich ganz gut mit Terminal Services, RDSH, Citrix abzufackeln. Wenn du so eher die Power-User hast, die eher eine Desktop-Umgebung brauchen, Entwickler, Controlling, sowas, ne? Die Jungs mit ihren großen Excel-Tapeten, dann hast du tatsächlich, dann sehe ich die tatsächlich eher mit virtuellen Desktops. Dass die mit virtuellen Desktops unterwegs sind. Wie ist da so deine Erfahrung im Feld?
Exakt genauso. Ne? Also hast da wenige unspektakuläre Anwendungen, hast ein bisschen Office etc. Auch ein interessantes Thema, Lizenzierung auf Terminal-Servern.
Oh ja.
Gerne auch ein Thema für technische Schulden, ja, weil irgendwann kommt irgendwer daher, der dir das erklärt. Gut, Terminal Server habe ich nur so eine Handvoll Anwendungen, ich habe aber keine Ahnung, etliche User. Ja, dann Terminal Server ebenso. Oder aber, ich kann dem eigentlich gar nichts hinzufügen. Ich überlege die ganze Zeit, was ich anderes sagen sollte als du. Aber ich finde da nichts. Ne?
Wichtig bei beiden ist natürlich, dass man einen sicheren Zugriff darauf hat.
Also bitte nicht einfach nicht einfach, mit Port Forwarding 3389 TCP auf den Terminal-Server weiterleiten, bitte. Danke.
Genau. Geht todsicher in die Hose. Nein, also ne, bei
das funktioniert.
Ja, ich weiß, dass das funktioniert, aber das ist halt, ich glaube, das ist ein Anti-Pattern. Das ist entweder das ist Faulheit oder Unprofessionalität. Nein, stellt da bitte entsprechend die passenden Komponenten von Citrix oder halt bei Microsoft ein AD-Gateway davor. Dann ist das Ganze über HTTPS getunnelt. Das ist alles viel schöner, einfacher, besser. Bei Horizon View genau das gleiche Thema. Ne? Also klar. Bei virtuellen Desktops. Auch da gehört ein Unified Access Gateway davor, was das Ganze dann trockenwarm und sicher schön absichert. Gerne solche Sachen auch immer mit einem zweiten Faktor absichern. Ja, also gerade jetzt in Zeiten der Pandemie oder ne, unsere Freunde hier von Conti und so weiter, die Ransomware-Jungs, die suchen nach solchen Sachen. Und wenn die dann mal Credentials erbeutet haben, dann habt ihr die direkt bei euch drin sitzen. Das ist keine sonderlich schöne Erfahrung. Was ich ja selber ziemlich cool fand, so als Gegenstück zu Horizon View, was wir ja auch bei uns im Unternehmen einsetzen, ist Windows 365. Das macht einen echt guten Eindruck. Mhm. Also gerade diese, also Windows 365, kurz zum Kontext, gibt es in zwei Ausprägungen, einmal Enterprise, einmal Business, einmal Enterprise. Da kann ich halt selber auch Images hochladen, selber Windows 10, Windows 11 Maschinen mit eigenem Image bereitstellen, wenn ich da meine Line of Business Applications reinpacken will zum Beispiel. Das wird dann auch quasi über ExpressRoute und so weiter dann an mein Unternehmensnetz mit dran gepackt. Die Clients joinen dann auch meinem Active Directory und so weiter. Das ist schon ziemlich cool. Ich meine, das kann ich mit Horizon View und Azure auch machen. So für den anderen Anwendungsfall ist der Windows 365 Business natürlich interessant. Gut, die Kisten sind nur Azure AD joined. Ich kann sie direkt meinen Usern zuordnen. Da habe ich jetzt natürlich nicht so viele Möglichkeiten da, Einfluss auf die Konfiguration zu nehmen. Ich kriege halt einen Desktop, da ist ein Office drauf, da ist Teams drin und so weiter. Das funktioniert sogar erstaunlich gut, Teams darüber. Aber das ist halt so der typische Fall, wenn du als Unternehmen dich eh schon so ein bisschen in die Cloud ausgerichtet hast, das heißt, du hast deine Daten vielleicht im SharePoint schon liegen, du brauchst keine File-Services, ja, gedruckt wird meinetwegen dann auf den Rechnern, auf den Druckern irgendwie zu Hause, ne, so, wenn du so eine reine Remote-Company bist, da ist das echt, echt von Vorteil. Da macht das auch Spaß und Access ist einfach über einen HTML5-fähigen Browser, das kann ja heute jeder. Und das funktioniert erstaunlich gut und mal so als Preisorientierung, wenn man da so eine VM hat, zwei CPUs, 8 GB RAM, 128 GB Platte, dann sind wir so bei, ich glaube, was war das, 30 Euro im Monat.
Für einen User dann.
Genau, für einen User. Und damit habe ich nichts mehr zu tun.
Aber es ist kalkulierbar, dafür hast du ja da drin dann schon einen... Na, du hast Windows da drin, hast Office da drin, habe ich richtig verstanden.
Ich brauche da keine Hardware irgendwo vorhalten im Rechenzentrum, sonst irgendwas, das ist alles trockenwarm und sicher. Das ist eigentlich schon ganz nett. Ne? Und muss man auch dazu sagen, in diesem Fall kann man natürlich auch so Bring-Your-Own-Device-Konzepte halt deutlich einfacher umsetzen. Weil das war ja auch etwas, was wir im Rahmen der Pandemie halt gesehen haben, dass die Leute dann im Zweifelsfall mit ihren Privatgeräten gearbeitet haben, mit Geräten gearbeitet haben, wo IT selber keinen Zugriff drauf hatte. Mhm. Man wusste halt nicht, ist da jetzt irgendwie, ist das noch ein Windows 7? Gibt es da einen Virenscanner drauf, sonst irgendwas? Das hatte natürlich dann keiner im Blick. Und das sind natürlich dann typischerweise auch Geräte, wo du keinen VPN-Client drauf haben willst. Und dann möchtest du eigentlich möglichst wenig Schnittstellen haben in deine Infrastruktur rein. Also insofern ganz spannendes Thema, da bin ich auch sehr gespannt, wie das da jetzt weitergeht, also wie mir jetzt auch einige Kunden da diese Umgebungen weiterentwickeln. Es bleibt spannend. Ich bin auch sehr gespannt, was das Thema Windows 365 angeht. Ich hoffe ja noch ein bisschen darauf, dass Microsoft ein paar 365 Business auch bei den Partnern mal reinschmeißt.
Ich wäre nicht dagegen.
Genau. Haben wir, also ich habe keinen Aufreger der Woche, weil ich komme entspannt aus dem Urlaub. Ich hatte heute meinen ersten Tag.
Nein, ich hatte jetzt auch keine sonderlichen Aufreger. Es war nur die War-Stories vom Anfang. Aber nein, keine Aufreger letzte Woche.
Genau, den nächsten... Ich hätte fast gesagt, den nächsten Aufreger werden wir dann morgen haben. Oder so. Wir haben gerade beim Kunden eine Star Ones, die ein bisschen Hüsterchen macht, aber später mehr. Mit Blick auf die Uhr, würde ich sagen, haben wir die letzten Wochen ganz gut zusammengekehrt oder die letzten Tage. Lasst uns wieder fleißig Kommentare da.
Bitte.
Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
In 2 Wochen oder 14 Tage.
Auf jeden Fall bald.
Genau.
Alles klar. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.